Ein Dankeschön geht an Maris, Just Add Water, dem diesjährigen Sponsor des Tauchkistenwissen 2025. Zusätzlich für euch gibt es dieses Jahr im Tauchkistenwissen eine Verlosung, die ich gemeinsam mit Maris durchführe. Die Teilnahme ist super easy. Einfach den Maris Newsletter abonnieren und dazu unbedingt den Link in den Shownotes nutzen. Denn unter allen neuen Abonnentinnen und Abonnenten werden zwei mega geile Preise verlost. Zum einen das Upgrade meiner Lieblingsflossen, nämlich die Maris Avanti Quattro, sowie den Maris Regler Atlas Adjustable 62X. Alle weiteren Bedingungen findet ihr übrigens auch unten in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Und nun viel Spaß mit dem Tauchkistenwissen. Die Dardanellen sind eine schmale Meerenge, die die Ägäis mit dem Marmara-Meer verbindet. Heute wirken sie ruhig, fast unscheinbar. Doch im Jahr 1915 waren sie der Schauplatz einer der verlustreichsten Operationen des Ersten Weltkriegs. Die Schlacht von Gallipoli. Die Kämpfe fanden auf der türkischen Halbinsel Gelibolu statt, sowie auf beiden Seiten der Meerenge. Und sollten den weiteren Verlauf des Krieges entscheidend beeinflussen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt das Osmanische Reich in Europa als politisch und militärisch geschwächt. Nach schweren Verlusten in den Balkankriegen war die Armee im Umbruch und die politische Lage war angespannt. Als im Sommer 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, versuchte das Osmanische Reich zunächst neutral zu bleiben. Diese Neutralität geriet jedoch zunehmend unter Druck. Großbritannien beschlagnahmte zwei bereits bezahlte osmanische Schlachtschiffe, was im Osmanischen Reich große Empörung auslöste. Kurz darauf liefen die deutschen Kriegsschiffe Göbben und Breslau auf der Flucht vor der britischen Marine in die Dardanellen ein. Sie wurden dann offiziell in die osmanische Marine übernommen und spielten fortan eine wichtige militärische Rolle. Im Herbst 1914 sperrte das Osmanische Reich die Meerenge für die internationale Schifffahrt. Damit war der wichtigste Seeweg für russische Nachschublieferungen blockiert. Am 29. Oktober 1914 griff eine unter osmanischer Flagge fahrende Flotte russische Häfen im Schwarzen Meer an. Wenig später erklärte das Osmanische Reich den Ententenmächten, also Großbritannien, Frankreich, Russland, den Krieg und trat damit offiziell auf Seite der Mittelmächte in den Ersten Weltkrieg ein. Ende 1914 war der Krieg an der Westfront festgefahren. Die Ententen suchten nach einem neuen Ansatz, um die militärische Situation zu wenden. Die Dardanellen rückten in den Fokus. Ein erfolgreicher Durchbruch versprach mehrere Vorteile. Die Öffnung einer Nachschubsroute nach Russland, politischer Druck auf das Osmanische Reich und möglicherweise den Kriegseintritt weiterer Staaten auf Seiten der Alliierten. Besonders der britische Marineminister Winston Churchill setzte große Hoffnung auf einen Angriff über See und ging davon aus, dass moderne Schlachtschiffe die osmanische Befestigung ausschalten könnten. Im Februar 1915 begannen alliierte Kriegsschiffe osmanische Stellungen entlang der Dardanellen zu beschießen. Der entscheidende Angriff folgte am 18. März 1915. Mehrere britische und französische Schlachtschiffe drangen in die Meerenge vor, doch der Angriff scheiterte. Das Hauptproblem waren nicht die Küstenforts, sondern die osmanischen Minenfelder. Der Minenleger Nusret hatte unbemerkt neue Minen ausgelegt, genau dort, wo die alliierten Schiffe beim Wenden manövrierten. Innerhalb kurzer Zeit sanken mehrere Großkampfschiffe, darunter die Buvette, die Irresistible und die Ocean. Weitere Schiffe wurden schwer beschädigt. Der Flottenangriff wurde abgebrochen und damit war klar, dass ein reiner Seeangriff nicht zum gewünschten Ziel führte. Nach diesem Fehlschlag entschieden die Alliierten, Landstreitkräfte einzusetzen. Am frühen Morgen des 25. April 1915 begannen dann die Landungen auf der Halbinsel Gallipoli. Britische Truppen landeten an der Südspitze bei Cap Helles, australische und neuseeländische Einheiten weiter nördlich bei Aribourno, während französische Truppen auf der asiatischen Seite der Dardanellen ein Ablenkungslandungsmanöver durchführten. Besonders die Landung der australischen und neuseeländischen Truppen verlief chaotisch. Sie wurden an einem falschen Strand abgesetzt, unter steilen Klippen und in schwierigem Gelände. Der osmanische Kommandeur Mustafa Gemal erkannte die Lage schnell und führte sofort Verstärkungen heran. Was folgte, war ein monatelanger Stellungskrieg. Beide Seiten kämpften um Höhenzüge, Schluchten und Dörfer. Doch kein Angriff brachte den entscheidenden Durchbruch. Die Bedingungen waren extrem. Im Sommer herrschte große Hitze, Wasser war knapp, Krankheiten breiteten sich aus. Später folgten Regen, Kälte und Schlamm. Der Verlust stieg auf beiden Seiten, ohne dass sich die Front wesentlich bewegte. Auch mehrere Offensiven im Sommer, darunter eine groß angelegte Aktion im August, scheiterte an mangelnder Koordination, schwierigem Gelände und entschlossener Verteidigung. Und spätestens nach dem Scheitern der August-Offensive war klar, dass die Schlacht militärisch nicht mehr zu gewinnen war. Im Herbst 1915 entschieden sich die Alliierten für den Rückzug. Zwischen Dezember 1915 und Januar 16 wurden über 100.000 Soldaten evakuiert. Diese Evakuierung verlief überraschend erfolgreich und blieb von den osmanischen Truppen zunächst unbemerkt. Am 9. Januar 16 verließen die letzten alliierten Soldaten die Halbinsel Gallipoli. Damit endete die Kampfhandlung auf der Halbinsel. Die Schlacht von Gallipoli war beendet. Zurück blieb eine verwüstete Landschaft und eine enorme Zahl an Toten und Verwundeten auf beiden Seiten. Die Schlacht hatte den Verlauf des Krieges beeinflusst und hatte militärische und politische Folgen. Das Osmanische Reich sicherte die Kontrolle über die Dardanellen. Russland blieb weiterhin von direkten Seeversorgungswege der westlichen Alliierten abgeschnitten. Bulgarien beteiligte sich im weiteren Verlauf des Jahres 15 am Feldzug gegen Serbien. Bis heute prägt die Schlacht um Gallipoli das historische Gedächtnis vieler Länder, insbesondere in der Türkei, sowie in Australien und Neuseeland, denn hier gilt der 25. April als Tag der Alliiertenlandung. Heute ist Gallipoli nicht nur ein Ort des Gedenkens an Land, sondern auch unter Wasser. Vor der Küste von Çanakkale wurde ein geschützter historischer Unterwasserpark eingerichtet. In diesem Gebiet liegen zahlreiche Wracks von Schiffen, die während der Kämpfe im Jahr 1915 sanken. Diese Wracks befinden sich noch an ihrer ursprünglichen Position und sind heute Teil eines offiziell geschützten Unterwasserdenkmals. Zu den bekanntesten Wracks zählen das britische Schlachtschiff HMS Majestic, das im Mai 1915 von einem deutschen U-Boot versenkt wurde und heute in rund 20 bis 25 Metern Tiefe liegt, sowie die HMS Triumph, die ebenfalls im selben Monat sank. Auch die HMS Irresistible, die während der Seeangriffe einer Mine zum Opfer fiel, gehört zu den bedeutendsten Fundstellen. Hinzu kommen weitere Schiffe wie die SS Milo, deren Wrack bereits in geringen Tiefen beginnt, sowie kleinere Begleit- und Versorgungsschiffe. Insgesamt umfasst der Gallipoli Historical Underwater Park rund 19 dokumentierte Wracktauchplätze. Für Taucherinnen und Taucher bietet sich hier also eine seltene Möglichkeit, Geschichte unmittelbar zu erleben. Die Schiffe liegen still auf dem Meeresgrund und erinnern an eine Schlacht, die sich nicht nur in Land, sondern auch unter Wasser entschieden hat. Wer hier taucht, begegnet nicht nur Wracks, sondern einem erhaltenen Kapitel des Ersten Weltkriegs, das bis heute sichtbar geblieben ist. Die Tauchplätze waren lange Zeit geschlossen durch die Regierung. Grund dafür waren geheime Tauchgänge und Plünderungen und es gab Unfälle mit der Munition, die dort eben noch rumliegt. Seit 2023 ist der Gallipoli Historical Underwater Park wieder für den Tourismus geöffnet und soll einer der wichtigsten Tauchdestinationen der Welt werden. Weshalb eben diese Destination auf jeden Fall in das Tauchkistenwissen reinkommt für Tauchplätze, an denen ich war, die mich beeindruckt haben. Denn ich bin eingeladen worden, vom türkischen Tourismusboard an den Tauchplätzen tauchen zu gehen und diese Plätze eben und auch diese Destination auf meinen Kanälen zu präsentieren. Im August 23 war es dann soweit. Laut der Aussage der Leute, die das Ganze damals so ein bisschen begleitet haben und eben die Operation mit uns und den ganzen anderen Influencern, die da noch mit waren, hieß es, dass ich seit der Öffnung die erste Deutsche bin, die dort eben tauchen war. Ob ich mir darauf was einbilden kann, weiß ich nicht. Wenn das so ist, finde ich es persönlich ultra geil. Wenn dem nicht so ist, dann ist es halt so. Aber ich habe eben in der Zeit, wo ich da war, im August 6 Tauchgänge machen dürfen. Ich bin total beeindruckt von der Art und Weise, wie das türkische Tourismusboard eben diesen Historical Underwater Park aufbereitet. Und dieser Historical Underwater Park ist eben nicht nur unter Wasser, sondern die Denkmäler gehen auch über Land weiter. Das heißt, es ist so ein riesengroßes, ganzheitliches Konzept, dass man so ein Empfinden bekommt, was damals eigentlich da passiert ist. Ich bin total beeindruckt, habe damals 6 Tauchgänge dort machen dürfen, unter anderem an der Majestic, der Luis, der Lundi und dem Franco, dem Wrack. Das liegt in diesem ganz strömungsreichen Kanal zwischen Çanakkale und eben der Halbinsel Gallipoli auf 40 Meter leicht auf die Seite gekippt. Leicht, es liegt auf der Seite. Und ich war damals unendlich beeindruckt, A, von den Wracks, B, von der Art und Weise der Aufbereitung des ganzen Tauchplatzes, der ganzen Destination und C, von den Türken an sich. Ich bin beeindruckt gewesen von ihrer Professionalität. Das Essen hat mich umgehauen, oh mein Gott. Und nach meinem Aufenthalt habe ich da für die Türkei auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl bekommen. und muss sagen, dass da wirklich eine enge Freundschaft mit den Leuten entstanden ist. Also an dieser Stelle liebe Grüße gehen raus an Muratan, Riza und Ali, mit denen ich dann eben auch nochmal tauchen war, auch noch in der Türkei in Kasch und meinen Rebreather-Tauchkurs gemacht habe. Also nochmal ganz lieben Dank, Jungs. Es war der Hammer. Auch Kasch kann ich hier empfehlen. Da habe ich aber nicht viel vom Tauchen gesehen oder nicht viel von der Destination, sondern da haben wir immer nur den gleichen Platz besucht und haben sämtliche Übungen gemacht mit dem Rebreather. War auch eine spannende Erfahrung. Aber nochmal ganz kurz zurück nach Gallipoli und Çanakkale. Da steht nämlich auch dieses trojanische Pferd. Und wenn ich mich nicht ganz irre, ist es das Requisit, was auch in dem Film benutzt worden ist, von Hollywood, whatever. Also, es gibt über die Tauchplätze bzw. unseren Aufenthalt dort vor Ort eine Dokumentation. Den Link dazu findet ihr wieder in den Shownotes, genauso wie den Link zum Story-Highlight, wo ich da war, um so ein bisschen zu zeigen, was ich erlebt habe, an welchen Plätzen ich war und wie das so unter Wasser aussieht. Und wie immer gibt es zusätzliche Bilder in meinem Tauchen-Togo-WhatsApp-Channel. Und in den Shownotes, nicht vergessen, gibt es auch den Link zur Maris-Verlosung. Hier gibt es nämlich einen Regler und ein paar Flossen zu gewinnen bzw. werden sie verlost. Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfieber. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!